Sebastian, wie geht's dir?
Blendend.
Blendend?
Ja, darf man nicht sagen in dieser Zeit, oder? Wo es so vielen Menschen auch schlecht geht.
Doch, weil das vielleicht erfreuen sich andere dran, dass es dir blenden geht. Zum Beispiel Felix Dornebusch. Dem geht's nämlich nur so lala. Wir haben uns beide mindestens, wie man es von uns gewohnt ist, professionelle 7 Minuten auf ein Gespräch mit Felix Dornebusch vorbereitet.
Ja.
Und dann kam die Absage, Felix Dornebusch kratzt der Hals.
Ah, nicht gut in diesen Zeiten.
Nicht gut in diesen Zeiten, aber vielleicht nicht so besorgniserregend. Und da die Profifußballer inzwischen alle 27 Mal am Tag getestet werden auf dieses Virus, glaube ich, ihn in sicheren Händen zu wissen.
Absolut, ich glaube auch. Ich tippe auf Heuschnupfen.
Ich auch. Wobei es bei mir noch gar nicht richtig angefangen hat, der Heuschnupfen. Ich fürchte den Mai, da kommt es dann. Bei dir ist der Heuschnupfen schon ein bisschen
Er
besser,
ist
stärker
schon
ausgeprägt.
da,
Ja.
liegt vielleicht in unseren Vierteln, in denen wir wohnen, vielleicht, oder unseren Wohnungen.
Ja, das mag verstehen, wer will. Ich verstehe es nicht. Aber wir werden jetzt diesen Podcast zu zweit, wie sagte man in den 90ern, wuppen. Oder.
Schon vor dem Jingle, schon auf diesem Niveau.
Ja. Und es wird noch besser nach dem Jingle. Da sprechen wir natürlich über ein Spiel, wie es jetzt schon Tradition ist in diesem Podcast, das einen von uns beiden sehr beeindruckt hat. Diesmal ist es eins, das viele Menschen sehr beeindruckt hat und das sehr bitter ist. Und dann wollen wir auch noch über ein paar aktuelle Dinge sprechen beim ersten FC Nürnberg. Er produziert ja trotz der Corona-Krise immer noch Nachrichten. Aber erst einmal wollen wir ein Jingle uns anhören. Und vor dem Jingle will ich uns noch vorstellen. Mein Name ist Fadi Kiblawi und die andere Stimme gehört Sebastian Gloser, beide Redakteure bei den Nürnberger Nachrichten in der Sportredaktion. Und KADEP, der Club-Podcast von nordbayern.de, wird wie immer präsentiert von der Website-Lösung Tushu. Im Tushu-Blog finden Sie übrigens viele hilfreiche Tipps, wie Sie Ihre Homepage in diesen besonderen Zeiten erfolgreich für die Zukunft aufstellen, unabhängig vom System. Mehr dazu auf tushu.de/blog, das heißt touju.de/blog. Kurz Musik und dann kommen unsere glöckchenhellen Stimmen wieder zum Tragen. Bis gleich.
KADEP, der Club-Podcast von nordbayern.de.
Lass uns reden, Sebastian, über 1999.
Ja.
Warum müssen wir darüber reden?
Weil es das Jahr ist, das sich auf jeden Fall ins kollektive Gedächtnis aller Clubfans, wahrscheinlich sogar aller Fußballfans in Deutschland eingebrannt hat. Es geht ja bei diesem Spiel, das wir hier immer wählen, so habe ich es zumindest verstanden, auch immer darum, ein Spiel, das einem den ersten FC Nürnberg erklärt.
Ja.
Und wenn es ein Spiel gibt, das einem den ersten FC Nürnberg erklärt, dann wahrscheinlich dieses letzte Saisonspiel der Saison 1998, 99. Oder
Der
gibt es noch?
SC Freiburg war zu Gast
Der SC
im
Freiburg war zu Gast,
damals noch
richtig.
Frankenstadion. Ja, ich bin vollkommen bei dir. Trotzdem hätte ich mir jedes andere der Clubspiele ausgesucht als dieses, um den Club zu erklären. Aber bitte, es erklärt ihn ganz hervorragend.
Ja. Ja, man braucht die Ausgangssituation, glaube ich, nicht mehr groß
Doch,
beschreiben. Doch,
doch, ja.
sollen wir es nochmal machen? Der erste FC Nürnberg vor dem letzten Spieltag 3 Punkte und 5 Tore sozusagen vor der Abstiegszone, vor
Ja.
der Eintracht aus Frankfurt.
Und vor allem auf Platz 12.
Genau, vor allem auf Platz 12 zwischen Frankfurt und dem Club war noch VfB Stuttgart, Freiburg und Rostock. Also alles auch Namen, wo man meinen müsste, das ist Polster genug, um 2 Abstiege zu verhindern. Aber wie wir
Also
alle
schön, dass du
wissen,
dein Städte-Bashing einfach forstest in diesem Podcast. Das letzte Mal war es, glaube ich, Sandhausen und Aue.
und Aue, ja.
Ja, jetzt haben wir noch Stuttgart, Freiburg und Rostock mit ins Boot geholt. Das ist
Ja,
sehr gut. Dir kommt
wobei.
Dir kommt es zu Pass, dass man zurzeit eh nicht reisen darf und du deshalb nie in die Nähe dieser Städte kommen wirst in diesem Jahr wahrscheinlich.
Ja, wobei ich unterscheiden möchte, das letzte Mal war es Städtebashing, dieses Mal ist es Fußballverein-Bashing.
Okay, gut, gut.
Also zumindest gegen Freiburg und Rostock möchte ich überhaupt nichts sagen.
Ja, Rostock ist sehr schön.
Ja, sehr schön, ja. Stadt. Ja, dieses letzte Spiel, wir wissen alle, wie es ausging. Der Kollege Koch meldete sich vom Abgrund. Und
vor allem, der Club hatte eine Woche vorher 1-1 in Rostock gespielt. Und Friedel Rausch, der damals vierte Trainer in dieser Saison, was auch schon wieder sehr Club-like ist, sagte, ich verspreche euch, dass nichts mehr passiert.
Ja, ja.
Er sagte aber auch, dass eine Mannschaft absteigen wird, die gar nicht damit rechnet.
Exakt. Ja. Ja. Und wenn man eins nicht versprechen sollte beim 1. FC Nürnberg, ist dann, dass nichts mehr passiert, weil es passiert immer irgendwas.
Ja.
Davon ist auszugehen. Und meistens das Schlimmste.
Ja, nichts Gutes.
Ja, das kann man eigentlich auch wissen, ohne die wunderbare komplette Club-Chronik gelesen zu haben. Ja, also wie es ausging, wissen wir alle. Der Club spielte fröhlich, untergehend vor sich hin gegen Freiburg, während die Eintracht aus Frankfurt mit Übersteigern und ungeahnten technischen Fähigkeiten sich nach und nach ein 5:1 gegen den 1. FC Kaiserslautern spielte. Und der Club meanderte dahin gegen den SC Freiburg und am Ende stand es 1:2. Und erst in der Kabine soll die Mannschaft ja erfahren haben, dass das dann letztendlich der Abstieg war. Immerhin haben es die Spieler direkt nach Schlusspfiff mitbekommen. Ich wiederum.
Ich wollte es gerade sagen, wo hast es du denn eigentlich erfahren? Du hast mir in unserem 2,5-minütigen Vorgespräch gesagt, eine lustige Geschichte erzählt. Ich weiß aber immer noch nicht, wo du es dann eigentlich erfahren hast. Aber erzähl die Geschichte.
Ja, ich mache es andersrum, wie man es immer gerne macht, um Geschichten noch besser zu erzählen. Ich erzähle das Ende schon und dann bringe ich die lange, langweilige Hinweise. Ich habe es ungefähr, ich kann es nicht genau sagen, ich würde mal sagen, 1,5 Stunden nach Schluss, nein, ein bisschen zu viel, 1 Stunde nach Schlusspfiff ungefähr habe ich es daheim. Ich war damals 14 Jahre alt, glaube ich, 14, 15, bei meinen Eltern daheim erfahren. Damals waren die
obwohl du im Stadion warst.
Obwohl ich im Stadion war.
Das ist sehr Alltag in der Sportredaktion, um das mal kurz einzubringen.
Ja, absolut. Ich war in der Nordkurve und mir ging es ein bisschen wie den Spielern. Ich dachte mir, glaube ich, so 8 Minuten vor Schlusspfiff, naja, nicht der beste Tag, um eine Nicht-Abstiegsfeier zu zelebrieren nach diesen 90 Minuten, aber passt schon irgendwie. Und weil es mir dann aber auch arg fad wurde, dachte ich mir, naja gut, mein letzter Erkenntnisstand war Frankfurt 1:1 gegen Kaiserslautern. Da brach dann die Radioverbindung im Block ab bei anderen. Und dann dachte ich mir, naja gut, hoch gewinnt der Club nicht mehr gegen Freiburg, macht aber nichts. Nächste Saison ist wieder Bundesliga. Ich fahre jetzt gemütlich heim, dann kriege ich auch noch die Straßenbahn, bevor alle anderen sie bekommen. Und kann gemütlich daheim die Sportschau gucken. Und ging dann so 7 Minuten oder so vor Schlusspfiff, verließ ich das Stadion, lief weitgehend allein und unbehelligt zum Dutzenteich und wollte da mit der Straßenbahn nach Hause fahren. Und das Schöne war, dass ich am Dutzenteich einen älteren Herrn traf, der gerade vom Einkaufen kam und sah meinen Clubschal oder was ich auch immer trug und fragte, wie hat denn der Club gespielt irgendwie, aber abgestiegen ist er doch bestimmt nicht. Und ich sagte darauf, ich weiß nicht, wie es ausgegangen ist, ich bin kurz vor Schluss gegangen, aber in Frankfurt stand es 1:1, also alles gut, Club ist drin geblieben, kein Problem. Worauf der ältere Herr erwiderte, zum Glück, Gott sei Dank, sonst hätte ich jetzt wahrscheinlich einen Herzinfarkt bekommen.
Und, schade, dass wir nicht bitte melde dich sind, sonst würden wir jetzt einen Aufruf starten, dass sich dieser Herr bei uns meldet, so er es noch kann.
Ja, ich befürchte, er kann es nicht mehr, weil als er dann wahrscheinlich auch zu Hause war und erfahren hat, wie es wirklich ausging, weiß ich nicht, ob es dann Ja, sein letzter Tag war, ich hoffe es nicht, ich wünsche es ihm nicht. Aber so war es dann, dass ich letztendlich dann allein in der Straßenbahn saß, mehr oder weniger nach Hause tuckerte. Damals waren die technischen Möglichkeiten ja begrenzt. Also man hatte kein Smartphone, man hatte kein Internet. Das heißt, ich saß da sehr lange in der Straßenbahn, dann noch in der U-Bahn vermutlich und noch einem Bus, bis ich dann irgendwann zu Hause ankam. Und
immerhin U-Bahn gab es schon.
Immerhin U-Bahn gab es schon. Ich wurde zu Hause begrüßt von meiner Mutter, die mich kopfschüttelnd begrüßte und sagte, das gibt's doch nicht, diese Idioten, wie kann man das denn hinbekommen? Ich sagte, wie, was? Die haben halt verloren vielleicht oder so, das ist doch nicht tragisch. Ja, nichts verloren, die sind abgestiegen. Und ich dachte natürlich, dass es sich um einen Scherz handelt. Also ich habe es auch da noch immer nicht geglaubt. Ich dachte, meine Mutter nimmt mich auf den Arm. Ging zu einem Fernseher, immerhin gab es schon Videotext in der damaligen Zeit, rief den Videotext auf und sah den ersten FC Nürnberg auf einem Abstiegsplatz. Und dann erschloss ich mir erst nach und nach die Tragweite dieses Tages, die ich bis dahin so völlig unterschätzt hatte. Ja, was soll ich sagen? Ich finde, um da noch mal kurz einzusteigen, wenn man von einem Spiel vom 1. FC Nürnberg nach Hause läuft, egal wo man dann letztendlich nach Hause kommt, zu seinem Auto oder zur Straßenbahn oder zur Messe, zur U-Bahn, zur S-Bahn, wie auch immer. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, dieses Stadion zu erreichen. Das ist ja immer ein ganz besonderes Gefühl, wenn man da läuft. Also egal, ob mit anderen Menschen oder ob allein oder mit Kopfhörern im Ohr oder wie auch immer. Das ist, finde ich, immer ein sehr spezielles Gefühl. Und da ist es natürlich für mich rückblickend noch viel spezieller, diese Leere dann rund ums Stadion. Höchstens ein paar Menschen, die irgendwie ein bisschen Tretboot fahren in der Nähe und man kommt dann zur Straßenbahn und hat die entsprechende Laune, je nachdem, wie der Nachmittag verlief im Stadion. Und ja, in dem Fall ist es nochmal etwas spezieller, wenn man singend und tanzend, pfeifend nach Hause geht und sich denkt, alles ist gut gegangen und zu Hause bricht eine kleine Welt zusammen.
Was bei mir gerade eine kleine Welt hat zusammenbrechen lassen, warum gehst du denn vor dem Schlusspfiff? Darf man das überhaupt beim Fußball? Muss man nicht erst, man darf doch erst nach Hause gehen, wenn der Schiri abpfeift. Egal, ob es 0-8 oder 8-0 steht. Oder in dem Fall 1-2.
Ja, ja. Völlig richtig, das weiß ich seitdem auch. Und man sollte das natürlich generell immer machen. Ich glaube, wäre es 0-8 gestanden, wäre ich wahrscheinlich da geblieben. Das war einfach so dieses Gefühl der Wurschtigkeit in diesem Moment. Mhm. Was natürlich auch völlig unterschätzt, wie der Club seinen Alltag so pflegt, dass es da Wurschtigkeit halt fast nie gibt. Also dieses Mittelmaß, dieses berühmte Never too high, never too low, das funktioniert im Kontext dieses Vereins einfach nicht. Egal ob als wahrscheinlich Verantwortlicher, als Spieler, als Fan, als Journalist, als neutraler Beobachter, es funktioniert einfach nicht. Und ja, es war mir eine Lehre, man geht nicht
vor. Vielleicht hast du auch einfach nur aus dieser Saison deine Lehren damals am 24. Spieltag dann endgültig gezogen, weil was ich auch noch nachgelesen habe, dass wenn alle diese 34 Saisonspiele nicht nach 90, sondern nach 80 Minuten abgepfiffen worden wären, der Club 13 Punkte mehr sich erspielt hätte. Also du wusstest wahrscheinlich einfach, dass diese letzten 10 Minuten mit dem Club kein Vergnügen sind und dass es dann noch so ein Riesendrama war. Du hast dich wahrscheinlich vor dir selbst und vor dem ersten FC Nürnberg geschützt.
Unbewusst. Ja, so kann man es vielleicht auch der deuten.
Also Psychologie-Podcast von nordbayern.de.
Ja, wir rufen jetzt Dr. Thomas Gretlein. Ja. Was vielleicht auch, ja, ich weiß zum Beispiel rückblickend gar nicht mehr, ob ich diese Chance von Frank Baumann, ob ich die noch im Stadion gesehen habe oder ob ich mir das nur einbilde, sie gesehen zu haben, weil ich es dann halt auf Bildern gesehen habe. Also vielleicht war das auch der Punkt, dann einfach zu gehen, dass er 5 Meter freistehend vor Richard Golz diesen Ball ihm in die Hände schiebt.
Nach einem großartigen Distanzschuss des noch großartigeren Marek Nickel.
Exakt.
Pfosten,
ja. Also ich meine, die Situation im Stadion gesehen zu haben, das war für mich das endgültige Zeichen, okay, hier wird heute nichts mehr passieren, dass es halt parallel dazu in Frankfurt rund ging, das war mir nicht bewusst. Auch ein bisschen schade, wenn man überlegt, dass heute sowas eigentlich gar nicht mehr möglich wäre, weil ja jeder inzwischen einfach das Parallelspiel wahrscheinlich streamen würde im Stadion auf seinem Bildschirm oder zumindest die Kopfhörer drin hatte und eine stabile Verbindung hat oder den Ticker anhat und jeder quasi im Stadion wüsste, wie groß die Gefahr ist, jetzt noch das maximale Drama rauszuholen. Damals wussten es wahrscheinlich nur echt ein paar wenige, die irgendwie richtig das Radio, den Radioknopf im Ohr hatten. Also,
ich glaube, Richard Golz hat, der diesen Ball von Baumann nicht wirklich halten musste, sondern halt einfach nur liegen geblieben ist, der hat damals, glaube ich, auch gesagt, wenn er gewusst hätte, wie es in Frankfurt steht, dann hätte er den vielleicht durchrutschen lassen.
Ein bemerkenswerter Satz. Ich glaube, wenn er den heute nochmal bringen würde, dann,
Berufsverbot.
Ja, Berufsverbot und Karriere vorbei am Montag so ungefähr. Also, aber ja, ließ sich natürlich damals auch relativ leicht sagen, in Anbetracht der trauernden Nürnberger, die um einen rum wahrscheinlich standen. Es war generell, vielleicht, wenn wir nochmal kurz rauszoomen, wie so oft eine bemerkenswerte Situation. Sie fing ja schon damit an, dass man einigermaßen sensationell noch mit Felix Magath aufgestiegen war in der Vorsaison aus der zweiten Liga und dann war Felix Magath weg und man hatte irgendwie kurz vor Saisonbeginn keinen Trainer. Also ja, ein klassischer Start vielleicht auch für den nächsten Saison. Und wenn man da so ein bisschen sich nochmal reinliest, gibt so wunderbare Sätze, es ging ja dann auch schon drum, muss man den Manager auch austauschen, dann wurde ihn festgehalten, dann hat man irgendwann Georg Volkert auch entlassen, am 12. Dezember war das dann in dieser Saison und da gibt es einen wunderbaren Satz, den ich kurz zitieren möchte, eben aus der Club, die Chronik von Christoph Bausenwein, Harald Kaiser und Bernd Siegler, der Satz lautet: Um die sich ausbreitende Unruhe noch zu verstärken, wurde Manager Georg Volkert am 12. Dezember entlassen. Was natürlich ein super Satz ist, weil er ja quasi also impliziert, als würde man diese Unruhe noch verstärken wollen. Also ich glaube, es ist einfach nur nicht ganz korrekt ausgedrückt in dem Fall, aber es trifft natürlich sehr gut zu. Also
ja, ich glaube, der Satz stimmt einfach und ist genauso gewollt. Ja. Frank Baumann ist damals nach Bremen gewechselt und wurde nach dem großen Unterschied zu Nürnberg gefragt und es hieß einfach, in Bremen ist kein Theater. Und,
ja. Ich möchte gleich noch den nächsten Satz vorlesen aus der Chronik. Als Nachfolger hatte Michael A. Roth den im Tischtennissport groß gewordenen Rüdiger Lamm vorgesehen, was den Verdacht nährte, dass es im Schlepptau des übel beleumdeten Managers auch den nicht weniger umstrittenen Trainer Ernst Mittendorf an den Pfalzner Weiher verschlagen würde. Das Duo hatte Arminia Bielefeld zuvor von der Regionalliga in die Bundesliga, aber auch an den Rand des wirtschaftlichen Ruins geführt. Also man kann sich ungefähr vorstellen, wie die Fallhöhe noch gewesen wäre, was noch alles so drin gewesen wäre in dieser Saison.
Hatten wir schon, dass auf Magath dann Willi Reimann folgte?
Genau,
als Trainer und dann Willi Reimann irgendwann wegen privater Probleme den Verein verließ.
Ja,
auch im Dezember.
Auch im Dezember, die Krankheit seiner Frau war die Begründung. Und dann übernahm Thomas Brunner noch für drei Spiele.
Drei unglückliche, einen Punkt.
Einen Punkt gegen Rostock. Und ja, dann kam Friedel Rausch in der Winterpause und dachte, er kann eine einigermaßen wilde Saison noch ruhig zu Ende bringen. Und das Gegenteil war der Fall.
Wobei es wirklich ganz gut lief unter ihm. Also sein Punkteschnitt war okay und ja, man musste wirklich nicht mehr mit diesem Abstieg rechnen. Beim Club haben sie vorm Spiel gegen Freiburg Briefe versandt, wo man seine Dauerkarte hätte verlängern können. Es war eine Partybühne vor dem Stadion aufgebaut, um den Klassenverbleib zu feiern nach dem Spiel. Ich kann mich erinnern, dass es damals sehr viele Menschen in meinem Umfeld gab, die dem Club diesen Abstieg sehr übel genommen haben und nicht mehr ins Stadion gegangen sind für lange Zeit. Wie war das bei dir? Hast du es ihnen sehr lange nachgetragen oder
war es dir egal? Vielleicht habe ich da diesen Verein erst so richtig lieb gewonnen, weil ich mir dachte, okay, Verrückter ist wahrscheinlich wirklich niemand. Also ich meine, das war ja wirklich ein Drama, wenn man überhaupt davon immer reden kann. Man redet so viel über Drama und dann am Ende ist es ja doch nur Sport. Aber es war natürlich also undenkbar, sowas hinzukriegen. Und irgendwie ist das natürlich so ein Teil dieser Vereins-DNA, glaube ich. Also ich meine, ich versuche es mal, ohne andere Vereine zu dissen, wenn man Anhänger
ist. Danke, das war sehr nett.
Ja, du brauchst ja auch immer Tags, du brauchst ja immer Schlagworte.
Das stimmt, Schlagwort Sandhausen hat bestimmt sehr viele Hörer gebracht.
Ja, ich glaube auch. Ich liefere dir gerne die Schlagworte für den Podcast. Nee, also ohne da jetzt konkret zu werden, ich glaube, es gibt halt einfach Vereine, die haben diese Tragödien einfach nicht zu erzählen. Die sind natürlich mal aufgestiegen und mal abgestiegen, haben vielleicht auch viel erlebt, tolle Spieler, die weggekauft wurden oder was auch immer. Aber wenn man halt, als Clubfan, als der ich mich jetzt nicht mehr bezeichne inzwischen, aufgrund auch meines Berufs und versuche, eine möglichst neutrale Position einzunehmen. Das gehört natürlich einfach zu diesem Verein dazu. Man kann von diesen Geschichten erzählen, man weiß, was man da erlebt hat, man weiß, wie man sich gefühlt hat, als man zu Hause vor dem Fernseher saß und diese Videotextseite aufgerufen hat und das einfach nicht glauben wollte, was da in Türkis, Weiß und Gelb auf dem Bildschirm angezeigt wurde. Also also ich glaube, vielleicht habe ich ihn lieben gelernt erst so richtig durch solche Aktionen. Ich glaube, das braucht es. Also auch sowas wie diesen Abstieg nach dem Pokaljahr oder so, das ist einfach, das ist der 1. FC Nürnberg in guten wie in schlechten Zeiten.
Ich habe gerade noch mal im Archiv nachgesehen, ob ich den...
Hast du das Archiv aus unserem Verlagsgebäude mit nach Hause genommen?
Genau, ja. Das war eine meiner ersten Dinge, dass ich drei große Bände mit dem Sportteil der Nürnberger Nachrichten seit 1976 mit nach Hause geschleppt habe, weil ich dieser Online-Strategie nicht ganz getraut habe. Und die stehen jetzt hier rum. Und ich habe einen Text von Hans Böller, unserem Chef, gefunden, der damals entstanden ist. Und unter anderem stand da ein Zitat von Volker Finke, dem Freiburger Trainer, mit Blick auf das Frankfurter Spiel gegen Kaiserslautern drin. Es hieß, hoffentlich ist da alles mit rechten Dingen zugegangen. Sag's mir, Sebastian, ist bei diesem Spiel Frankfurt gegen Kaiserslautern hätte noch in die Champions League kommen können, ist da alles mit rechten Dingen zugegangen oder können wir da so ein bisschen Verschwörungsdings mit reinbringen?
Soll ich mich jetzt auch noch in Frankfurt und Kaiserslautern unbeliebt machen?
Ja, exakt.
Das doch gerade da so.
Das war in Frankfurt, hat man ja schon abgehandelt, aber Kaiserslautern, da wäre ich sogar dabei.
Ja, also du hast es vorhin schon genannt, Jan-Age Förthoff mit dem Übersteiger zum 5:1. Also mehr muss man dazu, glaube ich, nicht sagen. Jetzt setze ich meinen Aluhut wieder ab. Nein, keine Ahnung. Ich meine, wir wissen dann in der Folgezeit, dass es ja definitiv dann es Spiele auch gab in der Bundesliga, die gekauft wurden, wo dann vielleicht Schiedsrichter beteiligt waren oder nicht nur vielleicht. Ob man sich natürlich so ein Ergebnis zimmern kann, keine Ahnung. Ich würde mal sagen, es liegt zu 95% wahrscheinlich daran, dass irgendwie Kaiserslautern irgendwie nicht richtig auf der Höhe war. Und wenn es natürlich dann nach 3:1 steht, dann schenkt man wahrscheinlich auch das Ziel Champions League dann schon ab. Mhm. Und dann fällt noch das Vierte und dann ist eh schon egal. Aber es ist schon erstaunlich. Also in der Clubchronik heißt es hier, aus der ich gerade schon zitiert habe. Und Frankfurt gewann verdächtig hoch und punktgenau mit 5:1 gegen Kaiserslautern. Also wenn man sich den Spielerverlauf da so anschaut, ich erinnere mich auch an ein Tor, das dann da so aus ganz spitzen Winkel irgendwie so am Torwart zwischen Pfosten und Kopf irgendwie in der Ecke einschlägt. Beim Spiel Frankfurt gegen Kaiserslautern. Also da waren schon so ein paar Sachen dabei, wo man sich schon fragt,
Okay, wir kriegen bloß eine viertelte Verschwörungstheorie hin. Ja. Hast du es Frank Baumann übel genommen? Dass er dieses Tor nicht gemacht hat? Ein Tor hat dem 1. FC Nürnberg am Ende gefehlt.
Ich finde, da kann man mal ganz runtergehen, wieder auf A-Klassenniveau oder so. Also wer schon mal Fußball gespielt hat, weiß, dass vielleicht gerade diese Bälle, die vermeintlich die einfachsten sind, unglaublich schwierig sind. Der Distanzschuss von Nickel ist quasi eigentlich unmöglich, könnte aber fast reingehen, aber wenn man dann so ein paar Meter vorm Tor steht und es zittern einem die Beine und ja, also alles funktioniert nicht, was normalerweise sofort funktionieren müsste. Und man schiebt dann dieses Ding und dieser Golz ist halt auch ein riesen Mensch gewesen, der war 2 Meter groß, erinnere ich mich, glaube ich. Mindestens, vielleicht sogar 3 Meter, wer weiß es schon noch so genau. Ja, der hat sich halt fallen lassen und dann war es auch schwer, den Ball dazu vorbeizubringen. Aber nee, übel genommen habe ich es eben nicht. Es ist Fußball, es ist Sport. Das sollte niemanden das persönlich übel nehmen.
Das ehrt dich sehr, dass du es ihm nicht übel nimmst. Ich habe es ihm auch nicht übel genommen.
Aber diese 11 Gurken, die halt bei Kaiserslautern am Platz standen, den nehme ich halt schon.
Pech sollen die haben für alle Zeiten.
Ja.
Ja. Gut, jetzt hatten wir in dieser schönen Serie, die wir fortführen, bis endlich wieder richtiger Fußball gespielt wird, eine 0-1 Niederlage gegen den FC Bayern, die sich Rainer Zietsch ausgesucht hat. Wir haben letzte Woche über ein 1-0 gegen Dynamo Dresden gesprochen, das erste Zweitligaspiel mit Sportvorstand Robert Palikutscher. Und jetzt dieses 1-2 gegen Freiburg aus der Saison 98-99. Wir müssten mal irgendwann auch ein cooles Spiel so finden, oder?
Ja, finde ich auch. Wie heißt die Serie?
Die Serie heißt, wir reden über Fußballspiele, die schon ewig lang her sind, weil im Moment keine Fußballspiele stattfinden.
Ah ja. Ein prägnanter Titel.
Ja, den habe ich mir ausgedacht.
Ja, unsere große Stärke.
Danke. Willst du noch ein bisschen was über die Saison quatschen oder wollen wir über aktuelle Dinge auch noch?
Unbedingt. Ich glaube, jetzt haben wir alle genug gelangweilt mit dem Spiel, über das man es schon so oft gesprochen hat.
Ja, aber ich finde, wir haben nochmal ganz neue Perspektiven reingebracht, vor allem dein Weg um den Dutzenteich. Es wird keiner, der diesen Podcast gehört hat, wird je wieder unbedarft um den Dutzenteich laufen.
Ja, ich hoffe
es. Ohne dran zu denken, ach, damals hat der Gloser da den alten, armen Mann angelogen.
Ja, gerettet.
Ja, gut, fürs Erste gerettet. Wärst du als Notfallsanitäter, hättest du einen Erste-Hilfe-Kurs gerade absolviert gehabt und hättest helfen können, oder?
Na, eher schwierig. Also, das war ja noch ein paar Jahre von meinem Führerschein.
Nicht so wirklich Erste-Hilfe-Kurse, ne?
Ich sag mal, seine Überlegungschancen wären echt gering gewesen. Also, vielleicht hätte der Straßenbahnschaffner eingreifen können.
Ja. Okay, wir wissen es nicht. Das, jetzt aber eine Riesenüberleitung. Das Gute, wenn in dieser Saison nochmal Fußball gespielt werden würde, es müsste niemand im Stadion zusehen. Niemand müsste vorher gehen, weil es darf keiner zusehen. Die Bundesliga plant, wenn dann die Fortsetzung der Saison mit Geisterspielen. Super Überleitung, oder?
Ja. Wie lange hast du dir überlegt?
Ich glaube jetzt, ich weiß nicht, wie lange hast du bis jetzt gesprochen? In der Zeit. Also in der Zeit, in der ich dir nicht zugehört habe, habe ich mir das überlegt. Jetzt hast du mich aber ein bisschen rausgebracht, weil ich nicht mehr genau weiß, wo ich hin wollte. Aber ich mach trotzdem noch einen kleinen, das darfst du, wie zurzeit jeder, auch nochmal kurz sagen. Super Idee der DFL, die Saison mit Geisterspielen fortzusetzen, sie überhaupt fortzusetzen.
Da hört man sich am besten den Quarantäne-Podcast von nordbayern.de an, wo ein gewisser Fadi Keplavi und ein gewisser Sebastian Böhm dieses Thema ausführlich diskutieren.
Sebastian Böhm heute, wir nehmen am Montag auf, ist heute Montag, ich habe mein Zeitgefühl, wie du weißt, ist ein bisschen futsch gegangen, mit einem sehr schönen Kommentar in den Nürnberger Nachrichten. Man solle die Bundesliga doch erst wieder miteinander spielen lassen, wenn auch Kinder wieder miteinander spielen dürfen. Hat dich das berührt oder dachtest du, der Böhm mit seinem Kinderquatsch immer?
Ja, ich dachte, ich wäre auf der Kinderfamilienseite gelandet in den Nürnberger. Aber nein, völlig richtiger Punkt. Und wie immer in diesen Zeiten oder auch bei diesem Thema kann man wahrscheinlich noch 10 andere Punkte aufführen. Also ich verstehe einerseits völlig, dass der Fußball und konkret die Bundesliga genau wie alle anderen quasi Wirtschaftszweige und Interessensverbände auch einfach versucht, für sich das Beste rauszuholen. Da ist dann die Bundesliga genauso halt wie Baumärkte oder wie Floristen, die dafür streiten, dass sie ab Tag X wieder aufmachen dürfen und wieder Geld einnehmen. Deswegen finde ich das erstmal gar keine Sonderrolle des Fußballs, sondern er versucht das halt wie andere auch, wo Geld verdient wird. Gleichzeitig kann ich es mir halt überhaupt nicht vorstellen, also selbst wenn man mal das ausklammert, dass es vielleicht sogar tatsächlich genügend Tests gibt und da jetzt kein Mangel herrscht, dass man da tatsächlich alle 3 Tage alle durchtesten kann. Wie ist es denn trotzdem? Also dann steckt sich einer an, weil es sind ja dann doch nicht alle in permanenter Quarantäne. Also manche haben Familie der Spieler, wohnen mit irgendwem zusammen, der bringt dann Corona mit nach Hause. Man steckt sich an, man wird 2 Tage lang nicht getestet, bringt es im Training dann mit oder im Spiel. Und dann ist gleich noch eine andere Mannschaft betroffen. Und dann merkt man irgendwie nach dem Spieltag, 3,5 Mannschaften sind betroffen aus der ersten und zweiten Bundesliga, die müssen jetzt wieder in Quarantäne. Und ja, mit jedem weiteren Satz, den ich hinzufüge, merkt man, wo es hinführt. Also,
ich nicht. Schwierig. Ja. Für mich sprichst du in Rätseln. Ja. Nein, okay.
Also ist es dann am Ende so ein Wettbewerb, dann quasi, wer noch 11 Spieler aufbieten kann, der darf dann zu Ende springen, die Saison. Also ich verstehe jeden wirtschaftlichen Zwang, ich verstehe den Kampf um Arbeitsplätze wie in jedem Metier und da eben auch im Fußball. Natürlich kann man sagen, vielleicht wäre es mal wieder schön, sich ein bisschen wenigstens mit Fußball am Bildschirm abzulenken. Aber am Ende kann ich es mir einfach auch praktisch nicht vorstellen und finde es schwierig.
Wo ich mit dieser Überleitung eigentlich hin wollte, keine Zuschauer mehr im Stadion, keiner muss das Drama zumindest vor Ort erleben, so es denn eins geben sollte. Der Club ist ja auch immer noch ein Abstiegskämpfer. Vor allem bedeutet das aber, dass Menschen, die sich Dauerkarten gekauft haben für die Heimspiele des ersten FC Nürnberg, jetzt nicht das volle Programm geliefert bekommen. Ich glaube, 4 Heimspiele wären noch angestanden. Und der erste FC Nürnberg hat nun ein System vorgestellt, wie man sich diese entgangenen Spiele zurückerstatten lassen könnte als Dauerkarteninhaber, feiert aber gleichzeitig sehr diejenigen, die auf dieses Geld verzichten. Ist es cool? Ist es ein Zeichen der Solidarität? Oder sollte man sagen, natürlich kriegt jeder sein Geld für, also 4 Spiele, sagen wir mal, man zahlt 20 € pro Spiel, sind 80 €, ist jetzt nicht so wenig. Findest du das, ja, Ist es cool, das so zu feiern, diejenigen, die sich ihr Geld nicht zurückholen und dadurch werden vielleicht andere unter Druck gesetzt, die aber eigentlich schon angewiesen wären auf die 80 €?
Ja, also so hat, glaube ich, jemand auch in meiner Twitter-Timeline, ich kann die Quelle gerade leider nicht nennen, formuliert, dass das eben einen sozialen Druck ausübt, dass doch dann diejenigen, die es eben nicht können, weil sie das Geld brauchen, dann da unter Druck stehen, dass sie denken, ach, jetzt eigentlich bräuchte ich die 80 €, aber naja, die anderen geben es ja auch nicht zurück. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, man hat die ja eh ausgegeben, also man hatte die ja nicht verplant, aber natürlich trifft jetzt gerade die Krise ja viele so, dass sie eben wieder Geld irgendwie locker machen müssen, um andere Dinge, andere Löcher zu stopfen sozusagen. Natürlich finde ich, kann es da ein Verein feiern, kann sich freuen, dass die Leute ihn auch in der schweren Zeit lieben und da auf ihr Geld verzichten.
Das scheint sehr gut anzukommen. Also es ist, glaube ich, heute ein Bericht auf der Homepage gewesen, wo sich Nils Rosso, der Finanzvorstand, darüber freuen darf, wie groß die Resonanz ist auf diese, auf diese Möglichkeit,
das Geld zu lassen. Ich glaube, es wird halt immer dann quasi greifbar, wenn man es konkret macht. Also wenn jetzt zum Beispiel so und so viele 1.000 Menschen auf ihr Dauerkartenrestgeld verzichten und man rechnet das dann um, dass dafür dann vielleicht wiederum Leute bezahlt werden können, die eigentlich als ihren Job fest einkalkuliert hatten, bei diesen 4 Spielen teilzunehmen, sei es in Gastro oder eben irgendwas vom 1. FC Nürnberg und damit kann man die dann bezahlen, dann ja, ist es doch eigentlich wieder super. Man kann natürlich aber, weil du das Stichwort Solidarität gerade gesagt hast, natürlich auch immer in Frage stellen, ist jetzt dieser Fußballverein der erste, wo man jetzt die Solidarität in diesen Tagen walten lassen muss oder braucht es dann vielleicht, oder holt man sich das Geld lieber zurück und gibt es an Leute, die noch deutlich bedürftiger sind, die gerade echt einen fiesen Job irgendwie zu erledigen haben und dafür nicht mal besonders gut bezahlt werden. Also wo fängt die Solidarität an, wo hört sie auf? Das geht ja vielleicht auch jedem persönlich so, also zumindest geht es mir so. Man kriegt jede Woche gefühlt einen neuen Spendenaufruf von einem Verein, einer Initiative, einer Kneipe, in die man gerne geht, die alle darum bitten, dass man irgendwie ein bisschen vielleicht was spendet oder Gutscheine kauft, weil man ja, weil eben gerade nichts reinkommt und man denkt sich dann, okay, wo fange ich jetzt an? Also wie viel Geld gebe ich jetzt, damit es Sinn macht, dass die Kneipe, in die ich so oft und gerne gehe, am Leben bleibt? Oder gebe ich es dann doch lieber irgendwo hin, wo, was weiß ich, Obdachlosen geholfen wird, die auch gerade noch schwierige Zeiten durchmachen als sonst, weil die Infrastruktur für sie noch schlechter ist. Also das, ganz schwierig. Wo fängt man da an? Ne?
Hättest du eine Dauerkarte besessen, hättest du das Geld zurückgeholt oder? Gibt es für Dauerakkreditierungen eigentlich Geld?
Kriegen wir noch das Schmerzensgeld für unsere Dauerakkreditierung für diese Saison zurück? Ich glaube, ich hätte es mir nicht zurückgeben lassen, wenn ich dann auch sehe, was der Verein dafür vielleicht Sinnvolles macht. Und es ist ja auch so, dass der 1. FC Nürnberg ja auch die Zeit genutzt hat, um auch da viel Sinnstiftendes zu machen. Also Stichwort Einkaufen für Leute, die es besser nicht tun in diesen Zeiten. Also es ist ja auch nicht so, dass der Verein jetzt dann da sitzt und nur darauf wartet, dass möglichst viele Kröten bei ihm bleiben oder zu ihm kommen, sondern.
Aber sinnstiftend wird mit dem Geld ja wahrscheinlich nicht umgegangen, dass da im Verein bleibt dann, sondern es wird halt für den Fußballbetrieb gewendet weiter und nicht für die Bratwurstverkäufe und sowas. Und das Problem damit immer, da ist man immer so ganz gefährlich nahe an so einer populistischen Neiddebatte, aber würde der Verzicht der Fußballer nicht noch mehr helfen als der Verzicht der Dauerkarteninhaber?
Ja, es sind halt relativ wenige Fußballer und viele Dauerkarteninhaber. Also so summiert sich dann natürlich auch wieder so 80 Euro pro Nase sind dann ja mal schnell ganz viel mehr Geld.
Ich würde könntest du das ausrechnen, bitte, wenn man so von 25.000 da.
Ich bin heute im Homeoffice und habe meine Mathe-Skills leider im Büro liegen gelassen. So. Also man kann das ja dann auch wieder weiterführen. Ich meine, mit dem Geld wird dann eben vereinsintern wieder was finanziert. Also es ist ja immer so eine Kette. Also natürlich könnte man jetzt noch sagen, wenn die Spieler noch mehr abgeben, dann würde das vielleicht die Lücke füllen, die dieser Betrag der restlichen Dauerkarten sozusagen ergibt. Aber das ist so ein Kreis, der hat keinen Anfang, kein Ende. Das ist, also wo fängt man in dieser ganzen globalen Wirtschaftskette dann an? Also das ist,
Ja, schade. Ich wollte dich zu populistischem Scheiß verleiten, aber...
Okay.
Da muss ich...
Fordert euer Geld zurück.
Ja.
Stiftet die 80 Euro an. Puh.
Ja.
Lassen wir das.
Kauft vor allem die Nürnberger Nachrichten.
Wir haben es auch nicht leicht.
Morgen mit einem Text von Sebastian Klose, nicht über den 1. FC Nürnberg, sondern über einen Rennfahrer.
Ja, richtig. Marco Wittmann.
Marco Wittmann aus Fürth. Oder ist er aus Markt Albach?
Nee, der ist aus Fürth.
Der ist aus Fürth, okay.
Ja, das ist eine lange, lange Diskussion.
Lange Geschichte, ja. Sebastian, vielen Dank. Gibt es irgendwas, was du noch loswerden wollen würdest? Ich hätte nur noch das Versprechen, dass nächste Woche mit Felix Dornebusch dann etwas Niveau wieder Einzug hält in diesen Podcast.
Ein gewagtes Versprechen, und zwar nicht wegen Felix Dornebusch und dem Niveau, sondern
wegen der die dann noch mit rumsitzen. Doch, wir werden unter anderem sprechen über Felix Dornebuschs Hose.
Sag nicht mehr. Super, okay. Cliffhanger. Also,
ja, okay. Dann sage ich nicht mehr. Dann machen wir Schluss für heute.
Ja, würde ich sagen.
Ja.
Ich muss jetzt noch einen Text schreiben, habe ich gerade erfahren.
Stimmt. 80 Zeilen, das kriegst du hin.
Das kriege ich hin.
Dann bis nächste Woche. Mhm. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Sebastian. Ciao.
Gerne. Ciao.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.